Diese Passage, die Romy gelesen hat, war aus Psalm 19. Und das war für mich so das Signal, hatte das dieselbe Schriftstelle vorher gelesen, jetzt in der Anbetungszeit. Und ich glaube einfach, ich muss ein paar Sachen sagen für uns und auch, es müssen ein paar Tatsachen verkündigt werden heute. Und das hat ganz zentral was mit genau dieser Passage zu tun, die Romy jetzt gelesen hat. Ich lese das nochmal vor. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schweren Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr mein Fels und mein Erlöser. Also ich habe das starke Bedürfnis, dass diese Tatsachen aus dieser Schriftstelle verkündigt werden heute hier über unsere Gemeinde, für uns persönlich natürlich, aber auch für dem gesamten geistlichen Konflikt und der geistlichen Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Weil um diese Tatsachen tobt der Kampf. Und ich denke, dass diese Wahrheiten ausgesprochen werden müssen, ganz neu. Und ja, ich stelle einfach mal die Behauptung auf, wenn wir das auf uns wirken lassen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele, oder die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Ich weiß nicht, wie viel wir davon tatsächlich schon erfahren haben. Wie viel wir, in welchem Ausmaß wir sagen können, ja, das habe ich erfahren, das habe ich erlebt, das ist absolut köstlich, das ist einfach vom Himmel und das will ich noch mehr erleben und noch mehr erfahren. Dein Knecht wird durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Ich denke, wenn der Gedanke an die Ordnungen des Herrn, an sein Gesetz, an sein Gebot, an seine Vorschriften. Schon das Wort gibt ja irgendwie einen Reiz in uns. Wenn diese Gedanken an seine Vorschriften, an sein Gesetz, an seine Gebote, an seine Ordnungen, wenn das in uns irgendwas anderes an Gefühlen, an Ideen hervorbringt, als was es hier sagt, dass das Freude bedeutet, großer Lohn, dass das rein ist, dann ist das ein Zeichen, dass bei uns etwas nicht stimmt. Nicht, dass bei Gott irgendein Problem ist. Und dann ist es ein Zeichen, dass in uns Dunkelheit ist und kein Licht. Und wir neigen sehr schnell dazu, dann seine Gebote, seine Ordnungen, seine Vorschriften für ungerecht zu erklären oder für zu hart. Oder für nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr passend. Oder wir kommen in die Ideen, das ist irgendwie auf meine Situation nicht anwendbar. Bei mir sind die Dinge komplizierter oder anders. Der David hat das hier geschrieben oder auch gesungen. Und das gibt einen Rückschluss auf sein reines, hingegebenes Herz. Also das ist was ich in den Raum stellen möchte. Damit müssen wir umgehen. Wenn das in uns nicht die Gedanken hervorbringt, oder den Rückschluss, den David daraus hat, wenn wir das nicht von Herzen sagen können, dann haben wir ein Problem, nicht der Herr. Und in uns ist noch so viel Verlogenheit und Humanismus, was diesen Aussagen massiv widersteht. Hüten wir uns davor, diesen Gedanken Raum zu geben, diesen Gedanke zu denken, Gott ist in irgendeiner Weise ungerecht, in irgendeiner Weise ist das alles unerreichbar oder weit weg oder zu hoch. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Es geht um die Furcht des Herrn. Wir haben eine Aufgabe, nämlich nach der Furcht des Herrn zu suchen und sie zu begehren, ihr nachzujagen. Das ist eine unserer zentralen Aufgaben, weil damit entscheidet sich absolut grundlegend, wie unsere Nachfolge aussieht. Absolut grundlegend, wo wir hingehen. Ohne die Furcht des Herrn kommen wir nicht ans Ziel. Wir brauchen diesen willentlichen, wiederkehrenden, permanenten Entschluss, mit diesen Worten übereinzustimmen. Und lass uns mal so ehrlich sein. Inwieweit können wir denn von ganzem Herzen, aus tiefster Seele sagen, seine Bestimmungen sind richtig. Sie bedeuten das Gute, das Beste für mein Leben. Seine Rechtsbestimmungen sind absolut rein. Und darin zu leben, ist das Allerbeste, was es gibt. Checken wir mal kurz, ob das tatsächlich, ob wir das von Herzen sagen könnten. Ich denke mal, wir können das nicht. Und das zeigt uns, dass wir ein Problem haben in unseren Herzen. Nicht der Herr und nicht seine Ordnungen sind verkehrt. Und wenn sie auf uns anders wirken wie auf David, dann ist das unser Problem und damit müssen wir umgehen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit und die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Ziehen wir uns das rein, dass die Rechtsbestimmungen des Herrn alle gerecht sind. Wenn wir das ungerecht empfinden, dann ist das Problem bei uns. Das ist der Beleg dafür, dass wir in der Lüge leben. Wenn wir nicht von Herzen sagen können, die Bestimmungen des Herrn sind gerecht. Und wenn sie auf mich anders wirken, wenn ich das anders empfinde, anders erlebe, stimmt mit mir etwas nicht. Nicht mit seinen Rechtsbestimmungen und nicht mit ihm. Er hat sich nicht geändert. Er ist rein. Er hat ein absolut reines Herz und alles, was er an Rechtsbestimmung gegeben hat, kommt aus einem absolut reinen, liebevollen Herzen. Ich denke nicht, dass wir uns wirklich vorstellen können, wie vollkommen rein und gerecht der Herr ist. Und wenn hier von Wahrheit die Rede ist, wir wissen, Jesus ist gekommen in Person von Wahrheit. Und David sagt, durch diese Furcht des Herrn, durch diese gerechten Rechtsbestimmungen von ihm werde ich gewarnt. Und in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Und dann Verirrungen, wer bemerkt sie? Also Verirrungen gab es zu aller Zeit. Und wir bemerken sie nicht, wenn wir nicht wild entschlossen sind. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind rein und gerecht. Es ist richtig, was von ihm kommt. Wenn der Herr uns gewisse Linien zeigt, in denen unser Leben verlaufen soll, wenn der Herr uns klare Grenzen gibt, was er nicht will und wo er sagt, über diese Linie darfst du nicht gehen, dann ist das aus einem reinen Herzen und mit der Motivation, dass wir keinen Schaden nehmen, dass wir nicht in Verirrungen kommen, dass wir nicht am Ende scheitern. Das ist die einzige Motivation, die er dabei hat. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei, auch von Übermütigen halt deinen Knecht zurück. Ihr Lieben, wir müssen suchen und begehren die Furcht des Herrn in unserem Leben. Das hat ganz praktische Auswirkungen, indem wir nämlich einen Lebensstil trainieren, wo wir über alle Dinge die Frage haben, gefällt das dem Herrn? Wie wirkt das jetzt auf Jesus? Wenn ich das jetzt tue, wenn ich das jetzt sage, wie wirkt das auf ihn? Was wird er davon halten? Dass Furcht Gottes in unserem Leben ist, kann ich daran ablesen, wie wichtig mir diese Frage ist. Wenn diese Frage bei mir an Position 37 kommt, nach 36 anderen Prioritäten, dann habe ich keine Furcht des Herrn. Über all dem steht die Frage, gefällt das jetzt ihm, kränkt das jetzt Jesus oder nicht? Ist er jetzt darüber betrübt? Würde ihm das gefallen? Würde ich das machen, wenn er jetzt neben mir stünde? Das ist der Lebensstil, der gelenkt ist von Furcht Gottes. Weil hier steht, dass die Rechtsbestimmungen uns bewahren, dass sie uns leiten. Und David sagt, diese Bestimmungen des Herrn sind viel köstlicher als Gold. Es ist mit materiellen Reichtum nicht aufzuwiegen, wie kostbar diese Bestimmungen sind. Und zu diesem nach der Furcht Gottes suchen gehört ganz, ganz klar, dass wir in Beziehungen sind mit Menschen, die das auch wollen. Das ist ein ganz enorm wichtiger Baustein, dass die Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, müssen einfach Beziehungen zu den Menschen sein, die auch nach der Furcht des Herrn in ihrem Leben suchen. David sagt, von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schweren Vergehen. Also wir starten damit, dass wir erstmal entschließen, das Wort Gottes sagt es, und das sagt ein Mann, der ganz stark in der Schule des Herrn war, der ganz, ganz extreme, krasse Dinge erlebt hat. Das sagt nicht irgendwer, das kommt von David. Ein Mann, der massiv Verantwortung getragen hat, eine ganz zentrale Person war für das Volk. Ein ganz klarer prophetischer Vorausschattung auf Jesus. David hat viele schlimme und böse Dinge hinnehmen müssen und durchgemacht. Es startet damit, dass wir diesen wilden Entschluss fassen, und einige von uns müssen den auch ganz neu fassen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Wenn es hier so steht, dann ist das hier wahr und alles, was bei mir da anders ist, ist falsch. Furcht Gottes hat ganz viele Facetten. Eine davon ist ganz einfach, dieses Buch hat immer recht, und wenn das mit mir nicht übereinstimmt, wenn da in meinem Leben irgendwas anders ist, dann habe ich nicht recht. Das müssen wir, denke ich, neu auf dem Bildschirm haben. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Der Gedanke muss einfach bei uns da sein. Das ist das, was uns in unserem Alltag begleitet. Das ist, muss der bestimmende Strom sein. Das ist der Mainstream. Das ist das, wo der Heilige Geist Raum möchte, wo er uns leiten will. Das ist genau das, was er an uns hervorbringen will. Gefällt das dem Herrn? Ist ihm das recht? Oder macht ihn das jetzt traurig? Oder beleidigt ihn das jetzt? Diese Frage muss vor allen anderen Fragen unsere Priorität sein, ihr Lieben. Es ist nicht unsere erste Priorität. Was sagt der andere? Was sagen die Nachbarn? Was sagen die Verwandten? Was sagen die Arbeitskollegen? Wie wird der denken? Wie wird jener denken? Unsere erste Frage ist, gefällt das ihm? Letzten Endes kannst du für dich registrieren, was ist für mich die wichtigste Frage, und dann weißt du auch, wer tatsächlich dein Gott ist. Wenn du nämlich immer nach der Frage entscheidest, wie denken meine Nachbarn oder meine Verwandten, dann sind sie letztendlich die, die dich beherrschen. Also David hat in seinem Leben ein gewaltiges Beispiel gegeben für Hingabe und Treue an den Herrn. Und wir sehen, dass auch er nicht irgendwie fehlerlos gelebt hat. Er hat sich auch üble Schnitzer erlaubt und da die Frau vom Nachbarn ins Bett geholt und dann noch ihren Mann extra an die Front geschickt in der ersten Linie, dass er da mit großer Wahrscheinlichkeit ums Leben kommt. David hat auch massive Fehler gemacht, genau wie wir auch. Aber diese Worte kommen von ihm und das ist die Wahrheit. Ich möchte noch zu einer Schriftstelle gehen in den Sprüchen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also wer den biblischen Kontext ein bisschen kennt, ein Narr ist für die Verhältnisse der Heiligen Schrift ein richtig straffes, sehr, sehr negatives Wort, viel mehr wie für unseren heutigen Sprachgebrauch. Ich habe hier in der Fußnote stehen, dass man das auch übersetzen kann mit ruchlos. So bezeichnet die Schrift nicht eine geistig beschränkte Person, sondern einen Menschen, der anmaßend und selbstzufrieden ist und sein Leben so einrichtet, als gäbe es keinen Gott. Also es gibt nicht viele Fußnoten, die so ultimativ zutreffend sind wie die. Manche Fußnoten meiner Bibel sind ein bisschen eigenartig, aber die ist wirklich gut. Lasst uns mal unser Leben prüfen, wo wir das einrichten, als gäbe es keinen Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es gibt sehr, sehr viele Schriftstellen. Die habe ich jetzt leider nicht parat, weil mir das auch nicht klar war, dass es darum geht heute. Es gibt ganz, ganz viele Schriftstellen, wo an die Furcht des Herrn Verheißungen geknüpft sind, die eigentlich nahezu jeden Bereich unseres Lebens betreffen. Es gibt einen großen Pool, eine große Menge an herrlichen Verheißungen auf die Furcht des Herrn. Sei ermutigt, willentlich und entschlossen, aus der Lüge auszusteigen, dass das hart oder ungerecht ist, dass Gott das irgendwie nicht versteht, dass das irgendwie auf dich nicht so ganz zutreffend sein kann. Steig aus solchen Gedanken aus. Im Namen des Herrn, steig aus solchen Ideen. Schaffen wir dieses Grundmisstrauen aus unseren Herzen gegen ihn und gegen das, was er geboten hat. Ihr Lieben, das ist einfach im charismatischen Gemeindebereich so unterentwickelt. Und zum Teil gibt es dort solche extremen Schieflagen. Wir haben einen Gott und dieser Gott darf Gebote aufstellen. Er hat das Recht dazu. Er ist höher als wir. Und wenn dieser Gott in seiner unendlichen Weisheit Rechtsbestimmungen beschlossen hat, dann tun wir gut daran zu sagen, ja Herr, das ist gut, vielen Dank. Wir sind nicht in einer Position auf Augenhöhe mit ihm, wenn es um dieses Thema geht. Und da ist viel Schieflage und Glattbügeln im charismatischen Bereich vor allem. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit ihm. Es gibt keinen Ort, wo wir mit Gott verhandeln könnten und das irgendwie in Frage stellen könnten. Der Herr ist der Herr. Wenn er Rechtsbestimmungen gibt, gibt er die, weil er der Herr ist und nicht wir. Lasst uns auch solche Schriftstellen bedenken, dass die Bibel sagt, wir sind nur ein Dampf. Gegenüber ihn und seiner Majestät sind wir, versteht ihr? Das heißt nicht, dass er uns irgendwie nicht lieben würde. Darin besteht eine massive Verführung unserer Tage. Und das ist eine massive, finstere, dunkle Festungen im Leib Christi, in Frage zu stellen, ob denn seine Ordnungen wirklich gut sind, ob denn das wirklich gerecht ist. Wie kann er denn so sein? Hüten wir uns davor, in solche Gedanken hineinzugehen. Schaffen wir das raus aus unserem Herzen. Sagen ganz ehrlich zum Herrn, wenn ich das hier lese, Gebote, Rechtsbestimmungen, Ordnungen, das wirkt auf mich alles bedrängt. Ich habe das Gefühl, ich verliere meine Freiheit. Was darf ich denn dann überhaupt noch? Wenn das so unsere Gedanken sind, weißt du ab heute eins, du bist verkehrt. Gott ist immer richtig. Gott ist immer richtig. Dieses tiefe Misstrauen impliziert, das in Frage zu stellen. Und das bedeutet, den in Frage zu stellen, von dem es kommt. Das bedeutet, sein Herz in Frage zu stellen, seine Haltung. Denk dich da mal bis hinten raus durch. Wenn du ablehnst, was er an Bestimmungen gegeben hat und wenn das auf dich ungerecht wirkt, heißt das, du hältst ihn für ungerecht. Das ist Wahnsinn. Ich finde es echt erstaunlich, dass der Romy diese Passage gelesen hat. Ich so stark das Reden vom Heiligen Geist gehört habe in der Anbetungszeit, dass es um diese Themen gehen muss. Ich sage, Herr, wo ist da die Schriftstelle, um die es geht? Und dann sehe ich die und dann wird die kurz danach gelesen. Das ist ultimativ. Vielleicht können wir ein bisschen in Interaktion treten, für die Schrift auch gut kennen. Nennt mir doch einfach mal ein paar Schriftstellen, wo es um die Furcht des Herrn geht. Was ihr so findet. Und lasst uns mal noch ein paar Stellen anschauen. Sagst du bitte noch mal die Stelle? Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Hochinteressant in dieser Passage, dass die Furcht des Herrn ist also nicht irgendeine passive Angelegenheit, so wie man ein gutes Buch kauft und das dann im Schrank hat, sondern die Furcht des Herrn muss ausgeübt werden. Also das zeigt diese Verknüpfung mit unserem Leben. Die Furcht des Herrn ist etwas Lebendiges. Gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Wir müssen die Furcht des Herrn ausüben. Was hattest du von der Stelle gesagt? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Ränkevoller Mund ist ein raffiniertes, hinterhältiges, scheinbar logisches Argumentieren gegen das Herz und die Haltung Gottes. Das ist ein ränkevoller Mund. Mit den plausibelsten und logischsten Argumenten finstere Dinge anbringen. Das appelliert so sehr, wir sind ja nur Menschen und naja, und so krass muss man es vielleicht nicht nehmen und das ist jetzt irgendwie auch so. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Dann lasst uns doch beschließen, wir wollen das Böse hassen. Und sagen, Herr, das muss ich lernen. Du hast das Böse, ich will es auch hassen. Du liebst das Gerechte, das Gute, ich will das auch lieben. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Sprüche 14. In der Furcht, also Sprüche 14, 26, wer das nicht verstanden hat, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Wir sind in der Gefahr zu denken, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, aber eigentlich hätte es ohne dem schöner. Lass uns mal noch, ja, danke, noch ganz kurz bei der Stelle bleiben. Bitte saugen wir diese Wahrheit in uns auf. Bitte beschließen wir, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um mich vor dem Tod zu bewahren. Das ist der Sinn, das ist die Motivation. Das ist das, was das Herz Gottes ist. Die Furcht des Herrn hilft mir, die Fallen des Todes zu meiden. Was sagst du, Psalm 34? Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Dann Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Es ist so wichtig, dass wir diese Schriftstellen jetzt uns anschauen, damit wir sehen, was für ein Segen darin ist. Wie gut es der Herr mit uns meint. Hier ist die Verheißung aus dem Wort, dass wir keinen Mangel haben, wenn wir den Herrn fürchten. Der Teufel will uns erklären, wenn du den Herrn fürchtest, dann verpasst du das Wesentliche und das eigentlich Schöne oder Gute, das verpasst du damit. Psalm 112, 1. Ja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Ich möchte das hier ergänzen. Immer wenn das Alte Testament das Wort Gebote oder Gesetz verwendet, dann bezieht sich das nicht nur ausschließlich auf die 10 Gebote oder auf das Gesetz des Mose. Es bezieht sich im Allgemeinen auf alles, was der Herr gesprochen hat. Dass wir das sehen. Es geht also nicht jetzt nur darum, wobei die 10 Gebote in ihrer Konzentration das Große und Ganze eigentlich betreffen. Aber es geht hier um alles, was der Mund des Herrn geredet hat. Deshalb sagt Jesus auch, als er vom Teufel versucht wurde, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Davon leben wir. Sprüche 2. Ja, das ist diese Passage, wo es um Weisheit geht. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Die Gebote Gottes bei uns zu verwahren bedeutet, dass ich damit in irgendeiner Weise umgehe, dass das etwas ist, was mich beschäftigt, was mich interessiert. Bei mir verwahren heißt, da ist etwas in mein Leben gekommen, womit ich umgehe. indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Ich denke, das Wort Lauterkeit kann man auch übersetzen mit Reinheit und Aufrichtigkeit. In dieser Passage gibt es dreimal das Wort wenn. Wenn im Vers 1, in Vers 3, in Vers 4 und im Vers 5 dann. Wir haben also eine Verantwortung, wem oder was wir unser Ohr leihen. Wir haben eine Verantwortung, wem wir zuhören. Weil es steht hier. Indem du der Weisheit dein Ohr leihst. Es gibt andere Dinge, die unser Ohr wollen. Andere Stimmen, andere Quellen, die sich bei uns Gehör verschaffen wollen. Und es hat viel zu tun mit unserem Umgang. Dieses Sprichwort, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, das kommt aus der Bibel, das hat Paulus gesagt. Das ist kein Volksmund oder keine Volksweisheit. Das ist ein Zitat von Paulus. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Ich denke, wir haben alle schon mal irgendeinen Film oder irgendein Buch gelesen, wo es um Schatzsuche ging. Das heißt eben, jemand, der einen Schatz sucht, hat zuerst die Überzeugung, diesen Schatz gibt es. Bei diesen typischen Schatzsuchergeschichten sind immer eine große Anzahl der Leute überzeugt, das ist bloß eine Sorge und den gibt es eh nicht, der existiert gar nicht. Aber der, der ihn wirklich sucht und der da alles reinsetzt und der da, was weiß ich, in fremde Länder reist und wildeste Aktionen reitet, da muss er erstmal die Überzeugung haben, diesen Schatz gibt es, der existiert. Sonst würde die Person ja nicht sich auf die Suche danach machen. Und suchen wie Silber. Wir sind hier in der Bergbauregion, wo Silberbergbau lief. Wie viel wurde aus der Erde geholt, im Verhältnis gesehen zu ganz, ganz, ganz wenig Silber? Welcher Aufwand wurde betrieben? Riesige Halden im ganzen Erzgebirge, um im Verhältnis zu dieser Tonnage Abraum das wenige Silber rauszuholen. Und jetzt, wo man neue Techniken hat und das viel besser gewinnen kann, man wieder ernsthaft nachdenkt, dass Silberbergbau wieder beginnt. Weil man sagt, selbst diese ganz dünnen, wenigen Adern lohnen sich eventuell jetzt rauszuholen. Das ist ein guter Vergleich, wenn es darum geht, hineinzukommen und das zu finden, diesen Segen, diese Haltung, diese Reinheit zu finden, wenn es um die Furcht des Herrn geht. Das ist mir ein enorm wichtiges Anliegen, dass diese Wahrheit, dass die Ordnungen und Rechtsbestimmungen des Herrn gut und gerecht und wahr sind und dass sie von jemandem kommen, der nur gut über uns denkt und nur das Beste für uns will. Diese Wahrheit muss stehen. Die muss errichtet werden wie ein Völkerschlachtdenkmal. 2. Korinther 7,1. Ja, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Dazu möchte ich euch auffordern, uns, das wollen wir tun. Wir wollen uns reinigen von Befleckung des Geistes und des Fleisches und wollen die Heiligkeit vollenden. Die Furcht Gottes ist in unserem Leben etwas, was eine Funktion hat. Das ist etwas wie ein Geländer vor einem tiefen Abgrund. Das ist etwas wie eine Wanderkarte in einem unerschlossenen Gebiet. Die Furcht des Herrn ist wie ein Virenscanner auf unserem Computer. Das ist vielleicht für uns hier nicht ganz so wichtig, aber wenn du in Osteuropa bist und du gibst deinen USB-Stick jemand wegen einer Predigt hin und her und du kriegst den zurück, dann ist das so virenverseucht, dass dein Rechner danach Schrott ist. Das ist wirklich richtig krass. Also einmal Stick weggegeben, weißt du, wenn der zurückkommt an meinen Rechner, muss ich den Virenscanner da drüber lassen, sonst bin ich verloren. Das sind alles so Bilder, wie die Furcht des Herrn wirkt in unserem Leben. Was das für uns tut, was das mit uns macht. Spürt einfach die Viren auf, versteckte Dinge, die sich einschleusen wollen. Diese lieben Trojaner, Computerprogramme, die von Genies geschrieben sind, die sehr unglücklich sind. Dinge, die sich einschleichen in unseren Computer, ohne dass wir das sehen oder spüren oder merken. Erstmal läuft alles weiter wie bisher. Irgendwann sind Schäden zu erkennen. Ich habe das einige Zeit in der Nachrichten gelesen, dass es wohl offensichtlich so ist, dass die ganzen Atomkraftwerks- oder auch Atomwaffenversuche vom Iran lahmgelegt wurden von israelischen Computerspezialisten, die nichts weiter gemacht haben, als einen Computervirus in dieses Atomprogramm zu bringen, der Iraner. Das ist der einzige Grund, warum die noch nicht in der Lage sind, Atombomben zu bauen. Die Israelis haben es geschafft mit einem Computerwurm. Und ich habe gelesen, dass die gesamte Forschung, plutoniumfähiges Material herstellen zu können, um daraus Waffen zu bauen, durch einen Computerwurm auf 10, 15 Jahre zurückgeworfen wurde. Vom Laptop aus. Das ist, denke ich mal, so die einzige positive Wirkung von Computerviren. Aber das gibt ein sehr gutes Bild. Wir wissen aus dem Wort, wir kennen das ja alles bis zum Anschlag, dass der Teufel listig ist, dass er ein Lügner ist. Er kommt nicht plump. Er tritt nicht mit der Frage an dich heran, würdest du jetzt bitte Allah anbeten? Er kommt nicht zu dir und sagt, werf dich jetzt bitte vor Buddha nieder und verleugne deinen kompletten Glauben. Wir wissen, dass es viel feiner, viel subtiler, viel raffinierter abläuft. Und deshalb brauchen wir einen Scanner für solche Würmer, Trojaner oder Viren. Und das ist die Furcht des Herrn. Das ist der Gedankengang. Ich muss mein Leben an diesem Buch ausrichten. Ich muss nach dem leben, was hier steht. Und immer wenn ich auf etwas stoße, wo das nicht übereinstimmt, richte ich mein Leben aus nach diesem Buch. Und das hat viel damit zu tun, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Nun können wir nicht auf Arbeit kündigen, weil die Menschen, die mich dort umgeben, mir nicht gefallen oder unangenehm sind. Und es geht auch nicht darum, wie eine andere Schriftstelle sagt, wenn wir jetzt alle Unzüchtigen und mit keinem Götzendiener mal Kontakt wollten, müssten wir sofort aus der Welt gehen. 1. Korinther 4 ist das. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit wem habe ich Herzensbeziehungen. Und ich bin heute auf dem Stand, Herzensbeziehungen, tiefe Beziehungen, wo man sein Herz füreinander öffnet, können wir nur haben mit wiedergeborenen Kindern Gottes, die getauft sind im Heiligen Geist und dasselbe beschlossen haben und so leben, wie wir das heute hier in der Schrift sehen. Das ist die einzige Personengruppe, mit der wir von Herz zu Herz in Beziehung treten können. Wenn wir unser Herz öffnen zu Leuten, die nicht glauben oder etwas ganz anderes glauben oder die gerade an diesem Punkt eine andere Idee haben und sagen, ja, das ist irgendwie auch alt und heute nicht so anzuwenden und irgendwie, das wäre ja für mich auch enorm hart, wenn ich jetzt plötzlich das hier eins zu eins umsetzen sollte. Das war ja gar nicht schön für mich. Wenn wir dorthin unsere Herzen hin und her öffnen, wird es bei uns Schäden erzeugen. Bin ich absolut überzeugt, dass das so ist. Ja, dieser Vers aus 2. Korinther 7,1 bezieht sich natürlich auf das, was vorher steht. Und das ist vielleicht ab 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmungen Christus und Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab und sprecht der Herr und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein, ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Und dann kommt diese Schriftstelle, da wir nun diese Verheißung haben, also die Verheißung, dass der Herr unter uns wohnen wird, und dass wir sein Volk sein werden und er unser Gott sein wird. Und dass er uns annimmt als Vater und wir seine Söhne und Töchter sind. diese Verheißung, da wir diese Verheißung haben, so wollen wir, jetzt kommt unsere Reaktion, uns reinigen von der Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also da kann es mal ein konstruiertes Beispiel, wir gehen jetzt wieder straff auf die Grillsaison zu, da kann es das Grillen geben mit unseren ungläubigen Nachbarn. Ohne Frage. Und wir sind zusammen, haben eine gute Zeit und da gibt's gute Gespräche. Was ich meine ist, dass wir unser Herz nicht öffnen können für das, was in verdorbenen Herzen wohnt. Sondern dass es dann die Frage ist, wer beeinflusst wen? Wer missioniert wen? Das ist die wichtige Frage. Wenn wir klar beim Herrn sind, dann wird auch in so einem Treffen unser Zeugnis leuchten und Leute können sehen, unsere Familie laufen Dinge anders, unsere Kinder sind anders. Das ist alles okay, das ist gut. Aber was diese Passage meint ist, wir können uns nicht damit verbinden. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Keine. Schlicht und ergreifend keine. Also dieser Entschluss in unserem Leben, die Ordnungen Gottes, sie sind gerecht, sie sind gut, heilsam, beschützen mich. Dieser Entschluss muss gefasst werden. Diesen Entschluss muss ich permanent treffen. Und dann beginnt das für mich zu wirken. Dann ist die Tür offen für den Heiligen Geist, dass er dann auch weiter das in uns stärkt und aufwachsen lässt. Dass er einfach auch bestimmte Neigungen in uns und bestimmte Gelüste, wo wir wissen, die sind nicht gut, kann er dann tatsächlich total ändern. Er kann das. Und er tut es auch. Er will es auch tun. Aber das muss dem vorausgehen. Ich hoffe, dass uns das dämmert, wie fundamental und alles entscheidend diese Tatsache in unserem Leben ist. Unterstellen wir ihm in irgendeiner Weise Missgunst, dass er da gerne mal Härte zeigt uns gegenüber, dass er uns irgendetwas nicht gönnt, dass er in irgendeiner Weise ein abartiges Gefallen daran hätte, uns zu quälen, uns irgendwas aufzuerlegen und sich dann irgendwie freut, dass wir es nicht hinkriegen. Das ist so fundamental wichtig, dass wir uns im Klaren sind, wenn ich denke, dass ich seine Ordnungen so mit diesem Misstrauen anschauen kann, bedeutet das, ich schaue ihn und sein Herz voller Misstrauen an. Das bedeutet es 1:1. Ich weiß nicht, wer den Rundbrief vom Hartwig bekommt, den letzten, da war so eine ganz starke Passage drin, dass wir das Wort und Jesus als Person nicht voneinander trennen können. Das ist absolut ausgeschlossen. Jesus sagt das auch selber. Und wir können einfach nicht sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber mit seinem Wort, das ist was anderes. Das ist ausgeschlossen. Jesus und sein Wort ist ein und dasselbe. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Und Jesus hat auch sehr klar gesagt, die, die mich lieben, sind die, die mein Wort hören und tun. Also zu sagen, ja, ich liebe auch Jesus, aber ich lebe anders, das ist einfach eine Lüge. Das ist einfach hohl. Und der Herr hat es gegeben, damit es uns gut geht. Er hat Ordnungen gegeben, um uns zu beschützen. Er will nicht, dass wir Schaden nehmen. Er will nicht, dass es uns übel ergeht. Er möchte, dass wir frei sind. Er möchte nicht, dass wir in Abhängigkeiten sind. Er will uns rausholen aus jeder Knechtschaft, aus jedem Zwang. Ich kann es nicht oft genug sagen, seine Motivationen uns gegenüber sind vollkommen rein. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. So hat er die Welt geliebt. Sprüche 22,4, was steht da Schönes? Genau. Sprüche 22, Vers 4. Ganz stark. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Hier ist ein weiterer Anreiz. Ich glaube, dass sich das Wort Reichtum hier tatsächlich auch auf materiellen Reichtum beziehen lässt. Demut und Furcht des Herrn. Also du kannst nicht Furcht des Herrn haben und stolz sein. Das ist absolut unmöglich. Beides geht zusammen. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Dieser Vers zeigt auch, dass der Herr uns wirklich nichts vorenthalten will. Weder Reichtum, noch Ehre, noch Leben, lebendig sein. Das Leben zu genießen. Das ist eine Verheißung auf Demut und Furcht des Herrn. Prediger 8,12. Das ist der zweite Teil des Verses. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Vor seinem Angesicht fürchten, das bedeutet, wir haben einfach Respekt vor ihm. Es ist uns klar, dass er uns sieht. Es ist uns klar, dass nichts verborgen bleibt. Wir haben in Gedanken, selbst wenn wir jetzt hier zu Lebzeiten etwas verbergen könnten, so dass kein Mensch auch nur den Hauch einer Ahnung hat, an dem Tag, wo der Herr kommt, wird das Verborgene von den Dächern gesprochen. Ich weiß nicht, wer so zu DDR-Zeiten mal in der Tschechei war, auf diesen kleinen Dörfern gab es überall solche Lautsprecher. Und früh um 8 haben die dich mit Kommunistenliedern da beschallt. Weiß das noch jemand? So in der Hohen Tatra? Manche hängen noch, ne? Also das können jetzt nicht so viele nachvollziehen, weil nicht so viele die DDR-Tschechei kennen. Das gibt's jetzt noch, ne? Auf kleinen Dörfern der Hohen Tatra hängen noch die Lautsprecher an die Lichtmasten und früh kommt der Ortsfunk. Und dann kommt da irgendeine Marschmusik und irgendwelche kommunistischen Parolen. So öffentlich wird es dann werden, spätestens an dem Tag. Den Herrn fürchten oder sich vor ihm fürchten bedeutet auch, das ist auch ein Segment, ich habe Angst vor Strafe. Das ist nicht komplett, aber das ist ein Teil auch von Kindererziehung, dass ein Kind sich fürchtet vor der Strafe. Und diese Furcht bewahrt das Kind, Fehler zu machen. Wir hatten ja mal beim Segeln diesen Sturm, wo wir sehr doch den Herrn anriefen. Und der Matthias sagt seitdem immer, ein bisschen Angst ist gut. Ein bisschen Angst bewahrt dich vor großen Schaden. Wenn da irgendwo eine ganz enge Kurve ist, dann ist es gesund, dass du Angst hast, die Kurve mit 160 zu nehmen. Und Angst davor hast, ich könnte mich überschlagen und am nächsten Baum enden und dann tot sein. Und die Angst davor, dass es passiert, bewahrt dich davor, dort mit 160 durchzufahren. Es hat auch etwas zu tun mit der Furcht vor Strafe. Weil der Herr ist gerecht und er wird verkehrte Dinge richten. Glauben wir nicht an einen lieben Gott, der es am Ende nicht fertig bringt, Unrecht Unrecht zu nennen. Glauben wir nicht daran, dass Jesus auftritt, wo die Bibel sagt, dass er der gerechte Richter ist, und am Ende sagen wird, ja, das hat mich sehr, sehr gekränkt und das war absolut gegen mich und mein Reich und meine Gerechtigkeit und das hat mein Opfer mit Füßen getreten. Aber ich will jetzt mal nicht so sein. Glauben wir nicht an so einen Jesus. Hebräer 12, 28. Mensch, ihr kennt die Bibel. Was steht denn da? Hebräer 12, 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Das ist die Schriftstelle, das ist das, was ich meinte. Es gibt vorrangig im charismatischen Bereich so eine Art Kumpelei mit Gott, die ich für gar nicht gut halte. Dass man dann auch in Gebeten irgendwie mit ihm redet wie mit irgendeinem Kumpel, das ist unangemessen. Wir dienen ihm mit Scheu und Furcht. Wir haben die tiefe Gewissheit im Herzen, dass er uns angenommen hat und dass er unser Vater ist. Und gleichzeitig kommen wir mit Scheu und Furcht, weil er der Erhabene, der Mächtige ist, der im Licht wohnt. Und wenn aus seinem Mund ein Befehl kommt, dann ist das ganze Universum am Erzittern. Die Dämonen haben mehr Gottesfurcht wie wir in der Beziehung, dass sie sich vor ihm fürchten und zittern vor ihm. Mit Scheu und Furcht ihm wohlgefällig dienen. Das ist nicht Altes Testament, das ist Neues Testament. Scheu und Furcht. Das bedeutet, oh, wir müssen Acht geben. Das ist das Reich Gottes. Vorsicht. Das ist extrem kostbar. Das ist wertvoll. Lasst uns hier ja keinen Schaden anrichten. Lasst uns ganz sehr darauf achten, dass hier nichts eindringt. Lasst uns wachsam sein. Der Teufel versucht es überall und immer wieder. Lasst uns auf der Hut sein vor ihm. Was sagt die Bibel hier? Was hat der Herr hier? Was war die letzte Predigt? Was hat das mit mir zu tun? Wir reden von diesem unerschütterlichen, herrlichen Reich Gottes. Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber inzwischen habe ich eine echte Last in meinem Herzen. Und es zeigt mir, wie lieb und liebevoll er ist. Und es zeigt mir auch, dass wir wirklich im Moment noch in einer Zeit der Gnade leben. Aber wenn ich sehe, welche Schäden und Zerstörungen der Herr hinnimmt in seinem eigenen Reich durch seine Kinder, das ist mir inzwischen eine echte Last geworden. Weil wir arrogant sind, weil wir uns über das hinwegsetzen, was er sagt, weil es uns zu wenig interessiert, was er von dem Ganzen hält, weil für uns zu oft wichtig ist, wie komme ich dabei weg, geht mir es da gut, habe ich da einen guten Ruf, ist das für mich bequem, weil uns das oft so wirklich wenig interessiert, ob ihm das jetzt gefällt, weil so wenig Scheu in uns ist. Ist so ein übler Schaden im Reich Gottes. In Gemeinden laufen Dinge, Werke erdreisten sich Sachen und der Herr wirft kein Feuer vom Himmel. Das ist mir so eine Last geworden über die letzten Jahre, dass Gott das hinnimmt und setzt Vertrauen in uns, gibt in uns einen riesen Vertrauensvorschuss, gibt uns Verantwortung für andere Menschen, gibt uns Verantwortung als Gemeinde in einem Ort zu stehen und nimmt das hin, wenn wir damit übel umgehen. Was ist das für eine Gnade oder für eine Barmherzigkeit, dass er da nicht sofort reagiert, so wie das auf ihn wirkt? Und wir haben eine Passage in der Apostelgeschichte, wie Unaufrichtigkeit auf ihn wirkt. Hananias und Sapphira. Hier hat Gott mal demonstriert und gezeigt, so finde ich das. Deshalb, diese Schriftstelle ist so wichtig. Ihm wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Das betrifft auch den ganzen Bereich, dass wir uns da unsere Motivation immer bereit sind, auf den Prüfstand zu stellen. Wenn wir ihm dienen, dienen wir wirklich ihm oder dienen wir uns selber? Ist das etwas, was dem Reich Gottes insgesamt Ehre bringt? Wer kassiert am Ende die Ehre? Er oder wir oder jemand anders? Das ist so wichtig. Wenn wir Dienste haben, wenn wir Verantwortung haben, immer wieder zu beten, Herr, ich gebe dir meine Motive. Dort, wo ich weiß, was ich daneben bin, bitte vergib mir. Und dort, wo ich noch nicht mal gemerkt habe, dass ich verdorben bin, bitte bring das auch raus und bitte vergib mir das auch. Ihm wohlgefällig dienen. Was gibt es für Dienste im Reich Gottes, die ihm nicht im geringsten wohlgefällig sind? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Schriftstelle. Ich glaube, da gibt es noch eine andere in dieser Richtung, die etwas davon aufleuchten lässt. Bei all dem ganzen Predigten über Vaterschaft und Barmherzigkeit und dass wir kommen können, wie wir sind, wir brauchen diese Scheu und diese Furcht. Wir begegnen hier nicht irgendein College, sondern er ist der Herr. Jesus kommt. Die Bibel sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen. 1. Korinther steht das irgendwo. Und seine Augen auf unser Werk gerichtet sind. Entweder das geht wuff und ist weggebrannt oder es bleibt bestehen. Das ist nur ein Blick von Jesus. Dieser Jesus ist unser Jesus. Wir leben in einer Zeit, das ist auch im Korintherbrief, wo der Paulus das sagt, ihr seid von eurer Einfältigkeit abgewichen. Ihr habt einem anderen Jesus geglaubt, einem anderes Evangelium gehört. Und wenn wir einen anderen Jesus kennen und Predigten oder Ideen folgen, die ein anderes Evangelium predigen, empfangen wir einen anderen Geist. Diese Schriftstelle ist aktueller denn je. Was für eigenartige Jesus werden gepredigt, die mit dem Jesus aus der Schrift nichts zu tun haben. Jesus, die alles tolerieren, die alles hinnehmen, dass wir uns über alle Ordnungen hinwegsetzen können, weil wir ja jetzt im neuen Bund sind und da ist alles erlaubt. Und was es da für üble Lehren gibt. Und Paulus sagt das schon vor so langer Zeit, das ist ein anderer Jesus. Und die Folge ist, die das hören und annehmen, empfangen einen anderen Geist. Das ist im vollen Gange. Christen in Anführungszeichen, glauben ein anderes Evangelium und empfangen damit einen anderen Geist. Und Paulus ist das so ernst, dass es für ihn so eine einschneidende und grundlegende und wichtige Sache, dass er da zweimal ausholt zum ultimativen Rundumschlag und sagt, wenn irgendjemand euch ein anderes Evangelium bringt und wenn es wir selbst sind oder ein Engel vom Himmel, der sei verflucht. Erstens bin ich sicher, dieser Fluch wirkt bis heute und er wird wirken, bis Jesus kommt, weil Flüche wirken so lange, bis sie gebrochen werden und dieser Fluch ist ausgesprochen und dieser Fluch ist richtig. Das heißt, anderen Evangelien zuzuhören, Dingen auf den Leim zu gehen und zu verinnerlichen, die diese strenge und gerechte Seite von Gott an die Seite schieben und die nur noch von dem lieben Gott reden, der alles irgendwie mitspielt und der irgendwie uns in allen Dingen segnen müsste. Wer solche Evangelien verbreitet und woher sie auch immer kommen, der sei verflucht. Paulus geht so weit, dass er sagt, selbst ein Engel vom Himmel kann hier auftauchen, auch der sei verflucht. Es zeigt uns, glaube ich, wie ernst es damit ist und was es für eine, ja, für eine Kränkung, für eine Beleidigung, für ein, was es für Jesus bedeutet, wenn wir Misstrauen in unserem Herzen zulassen gegen ihn und gegen seine Ordnungen, wo er doch vollkommen rein das gegeben hat, mit der Motivation, uns zu segnen, dass wir reich sind, dass wir Leben haben, mit der Motivation, dass es uns gut geht, dass wir vor Schaden bewahrt bleiben, dass wir nicht in Zerstörung kommen, wo er das mit dieser Motivation gegeben hat, weil der Herr wusste, in welchem Konflikt wir leben, als der Teufel dann gefallen war und als die Sünde die Menschheit verdorben hatte. Um uns da vor Dingen zu bewahren, um uns zu helfen, damit wir leben können, wie es ihm gefällt, damit wir ein gutes Leben haben, damit wir selber Segen empfangen und Leute sind, die andere segnen können, hat er das alles gegeben. Deshalb schwärmt der David so davon, dass seine Rechtsbestimmungen so herrlich sind. Der Psalm 119 ist wirklich sehr, sehr lang und ist voll von dieser tiefen Liebe und Wertschätzung den Ordnungen Gottes gegenüber. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, wir können mit großen Teilen dieser Aussagen nicht von Herzen übereinstimmen. In uns wohnt da viel, naja, ich weiß auch nicht, und an der Stelle ist es aber dann doch irgendwie hart und ich weiß nicht, ob das so richtig ist und was weiß ich. Aussagen aus diesem Psalm über sein Wort, über seine Ordnung, über sein Gesetz, über sein Gebot. Das sind 176 Verse, die alle in der Sache ausdrücken, wie gut ist der Herr und wie gut ist alles, was er sagt. Und wie gut ist es für mich, dass ich das erkennen kann. Und dann wird es zu uns auch zu einem Trost. Wenn diese Überzeugungen wachsen, dann wissen wir, die Urteile des Herrn sind gerecht. Das ist etwas, wonach ich mich zunehmend sehne. Der Herr wird kommen und es wird gerecht sein. Er wird gerechte Urteile sprechen. Ungerechtigkeiten werden total aufhören. Ein Leben, eine Welt ohne Ungerechtigkeit ist für uns fast nicht vorstellbar. Aber der Herr kann das. Dass sein Reich gerecht ist, das ist eine umwerfende Tatsache, die ist ultimativ. Wir stoßen den ganzen Tag von früh bis abend auf Ungerechtigkeiten. Und das wird total aufhören. Sein Reich ist absolut gerecht. Wir werden in Ewigkeit nicht eine einzige Ungerechtigkeit mehr erleben. Lasst uns ihm dienen mit Scheu und Furcht. Lasst uns darauf achten, was wir leben, was wir tun, wovon wir überzeugt sind. Was macht das mit dem Reich Gottes? Fügt das dem Reich Gottes Schaden zu? Behindert das Dinge? Fordert das Dinge? Bringt das Sachen voran? Lässt das Reich Gottes vor der Welt erstrahlen? Oder wirkt das auf die Welt? Ja, das habe ich gleich gewusst. Das sind wieder die Christen. Das sind Gedanken, die wichtig sind. Das Reich Gottes. Wir können es nicht mit unserem natürlichen Auge sehen. Aber wir sind da hineingeboren und wir leben darin. Und der Herr geht das volle Risiko, uns als seine Kinder in sein Reich hinein zu gebären. Und wir können tatsächlich dort Schaden anrichten. Wir können dort verunreinigen. Wir können dort schlimme Dinge anrichten. Und dafür sind seine Ordnungen da, dass das nicht geschieht. David sagt ja zum Beispiel, dein Gesetz ist meine Lust. Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Deine Gebote sind meine Lust. Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig. 176 Verse handeln von der tiefen Liebe zu ihm und seinen Geboten und seiner Gerechtigkeit. Hat noch jemand eine Schriftstelle zur Furcht des Herrn? 35? 31. Psalm 31. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Seine weitere Verheißung, dass der Herr uns beschützt und dass er große Güte bereithält für uns, die wir ihn fürchten. Psalm 25, 12 bis 14, genau. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das ist eine ganz starke Verheißung für uns Männer, die wir ja als Ehemänner, Väter Entscheidungen treffen sollen, unseren Stand einnehmen sollen, unsere Familie leiten, behüten und regieren sollen. Und eine Menge Entscheidungen zu treffen, ist nicht einfach. Und vielen Männern fällt es sehr, sehr schwer, zu entscheiden. Das ist ein großer Bereich, durch den Schwierigkeiten in einer Ehe auch entstehen. Dass Männer das sehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen und damit warten oder gar keine Entscheidung treffen. Und hier steht es, der Herr unterweist uns in dem Weg, den wir wählen sollen, oder anders ausgedrückt, der Herr hilft uns und leitet uns richtig zu entscheiden, wenn wir ihn fürchten. Das ist ein riesiges Problem unter Männern, nicht entscheiden zu können. Was die Frau in die Situation bringt, entscheiden zu müssen, weil irgendwann müssen mal Dinge entschieden werden. Und daraus entspinnt sich sehr viel Elend. Zum einen ist dann hinterher immer alles verkehrt. Es entsteht ein Vakuum, wo viel Finsternis hineinkommen kann. Das ist eine ganz starke Verheißung. Wenn du jemand bist, dem es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, die den Herrn fürchten, die unterweist er. Und dann seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Also die Furcht des Herrn bringt derartig Segen in unser Leben, dass unsere Kinder dafür noch gesegnet sind. Auch das finde ich, ist äußerst anstrebenswert. Seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Also wir gehen davon aus, der allmächtige und lebendige Gott hat ein Herz, was fühlt. Wir sind in der Lage, ihn zu beleidigen. Wir sind in der Lage, Dinge zu tun, wo er Trauer hat, was ihn traurig macht, was ihn kränkt. Verabschieden wir uns komplett von der Idee, der allmächtige Gott ist da oben nicht erreichbar mit sowas. Das ist total verkehrt. Der Herr ist erreichbar. Wir sind in der Lage, Dinge zu tun, die ihn betrüben. Epheserbrief steht ganz klar, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn wir nicht nur dazu in der Lage wären, hätte Paulus die Anweisung gar nicht geschrieben. Jetzt müssen wir wissen, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das bedeutet, deshalb stehen auch so viele Schriftstellen, dass wir ihn suchen sollen. Der Herr wird nicht dich in tiefes Vertrauen ziehen, wenn eure Beziehung vollkommen oberflächlich ist und nicht klar ist, ob du ihn fürchtest oder nicht. Viele, viele Kinder Gottes haben das Problem, dass sie nicht Gottes Stimme hören, dass sie kaum Offenbarung haben und sind darüber zum Teil auch sehr unglücklich oder unzufrieden. Das hat manchmal auch etwas damit zu tun, dass der Herr dich bisher nicht ins Vertrauen ziehen konnte, weil er nicht will, dass du es missbrauchst. Wenn dir Offenbarung fehlt, es kann was damit zu tun haben, dass der Herr sie dir noch nicht geben konnte, weil er nicht weiß, was du denn damit tust. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Auch der nächste Vers hat was damit zu tun. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wenn du mit deinem Leben beweist, dass du nicht vertrauenswürdig bist, wird der Herr dich nicht ins Vertrauen ziehen können. Also dort ist ein gewaltiger Schlüssel auch für deine Beziehung zu ihm und ob du ihn hörst, ob du echte Leitung von ihm erlebst, ob du das erlebst, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch kannst du sagen, ja, da gibt es Momente, wo mir der Herr wirklich etwas offenbart, wo er mir etwas anvertraut, etwas aus seinem Herzen mir zeigt. Das tut er mit Menschen, denen er vertrauen kann, wo er weiß, die fürchten mich. 2. Petrus 1, ab 3. Hier haben wir diese, haben wir auch schon mehrmals drüber gelehrt, diese Reihenfolge oder diese aufeinander aufbauenden Eigenschaften, die hinführen zu dieser Bruderliebe, zu dieser vollkommenen Liebe. Also es beginnt, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in die Welt gekommen ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und ich hatte mir mal vor einiger Zeit die Mühe gemacht und habe diese verschiedenen Eigenschaften in anderen Übersetzungen nachgeschaut, wie man das auch noch bezeichnet oder bezeichnen kann. Also es startet ja, wir reichen in unserem Glauben. Also Glauben ist das Erste, womit es losgeht. Und dann kommt die Tugend. Das kann man auch übersetzen mit Charakterfestigkeit. Ich glaube, in der NGÜ steht dort Charakterfestigkeit. Das hat etwas zu tun mit einem geformten, festen Charakter. Und dort hinein kann Erkenntnis kommen in einen gefestigten Charakter. Und dann für Enthaltsamkeit kann man auch einsetzen Selbstbeherrschung. Und Ausharren kann man auch sagen, ist eine Standfestigkeit, ist eine innere Stabilität, weil wir sicher sind im Herrn, weil wir ein Gebetsleben haben, weil wir nicht bei jede Lüge, die um die Ecke kommt, drauf Nein fallen, sondern weil unser Wir uns gerne sofort anspringt auf die Lüge, weil Wahrheit in uns ist. Wir haben darüber so oft gesprochen. Wenn wir nicht fleißig sind, vor dieser Auflösung steht, wendet allen Fleiß auf. Also wir müssen fleißig sein. Wir müssen uns regelmäßig mit Wahrheit betanken, damit die Lüge in uns nicht Raum gewinnen kann. Standfestigkeit, weil wir sicher sind, wer ist der Herr, wer bin ich im Herrn? Was hat die Bibel verheißen? Gottseligkeit ist ganz klar Gottes Furcht oder Ehrfurcht vor dem Herrn, ist es wohl wortwörtlich übersetzt. Und dann, und das ist so enorm wichtig, weil solche Aufzählungen sind nicht zufällig so geschrieben, die Reihenfolge ist ganz bewusst so aufgeschrieben worden. Glauben, Charakterfestigkeit, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren oder Standfestigkeit, Furcht des Herrn. Dann kommt die Liebe. Die Probleme, die oft entstehen, wir reden ganz viel bei den Dingen über die Liebe und wollen auch immer ganz lieb sein. Aber wenn weder Glauben noch Erkenntnis noch Charakterfestigkeit noch Furcht Gottes da ist, dann ist das, was wir an Liebe haben, nicht echt. Dann ist das sehr betrügerisch und gefährlich. Ich muss da auf mein Buch verweisen, das Bollwerk der falschen Liebe, ist ein Kapitel in meinem Buch. Das Heuchelei. Das Bollwerk der falschen Liebe. Das ist ein Bollwerk, eine satanische Festung im Leib Christi. Und unter dem Deckmantel einer verkehrten Liebe lässt man und dürfen böseste Dinge geschehen. Und Schaden wird angerichtet und wird immer größer. Also die Reihenfolge ist ja nicht zufällig. Und wir können nicht liebevoll sein wollen, ohne diese Aspekte von Furcht des Herrn, von Ausharren, von Glauben, von Reinheit. Und dann kommt als erster Liebe auch die Bruderliebe, die Liebe unter Geschwistern und dann die Liebe zu allen Menschen. Dann können wir an einer richtigen Art die Menschen lieben mit der Liebe Gottes und auch in das Reich Gottes hineinretten. Aber die Reihenfolge hat so seine Richtigkeit. Es beginnt mit Glauben. Wir entwickeln Charakterfestigkeit. Dadurch kommt Selbstbeherrschung in unser Leben. Damit werden wir standhaft. Und dann kommt Furcht des Herrn. Und dann kommt die Liebe. Und es wird immer ganz viel von Liebe geredet. Und diese Aspekte sind nicht vorhanden. Jede Art von Liebe, die sich nicht an der Wahrheit freut. Jede Art von Liebe, die die Wahrheit ausklammert oder umgeht, ist nicht die Liebe Gottes. Es ist ein Bollwerk von einer falschen Liebe. Und mit dem Argument von Liebe oder liebevoll sein, werden ungerechte, schlimme, verkehrte Dinge gerechtfertigt oder beschützt oder bewahrt und nicht angesprochen, nicht ans Licht gebracht, nicht in Ordnung gebracht. Und das ist niemals die Liebe Gottes. Deshalb gibt es ja diese Reihenfolge. Und dann kommt diese Verheißung in Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, also die sollen vorhanden sein und zunehmen. Es ist nicht, dass in unserem Leben davon gar nichts da wäre, das ist vorhanden, aber bitte, das muss zunehmen. Ich fordere dich heute auf, wachse im Glauben. Du kannst nicht nächstes Jahr um die Zeit derselbe sein, der du heute bist. Wachse im Glauben. Also, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtbar sein. Hier ist die Medizin gegen Trägheit, gegen Gleichgültigkeit, gegen Hier ist die Medizin. Die Dinge vorhanden sein lassen und zunehmen lassen. Das geht nicht. Du kannst nicht träge sein und die Dinge zunehmen lassen. Das ist also beides gleichzeitig ist ausgeschlossen. Das ist die Medizin gegen Trägheit, gegen kenne ich alles schon. Gibt's mal was Neues. Hier verspricht uns das Wort, nicht träge zu werden und dass wir nicht fruchtleer sind. Und dann sagt die Bibel klar, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Die ärgsten Feinde des Reiches Gottes sind nicht die Ungläubigen, sondern die Gläubigen, die die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen haben. Das sind die ärgsten Feinde im Reich Gottes. Durch diese Menschen kommt die schlimmste Zerstörung. Und die Bibel sagt, solche Menschen sind blind und kurzsichtig und haben die Reinigung von den früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, nochmal Fleiß, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werden wir niemals straucheln. Denn so, das Wort so ist ganz wichtig in diesem nächsten Vers, so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich. So. Das meint, auf diesem Weg und nicht anders, in dieser Art und Weise, so wird uns der Eingang reichlich gewährt werden ins Reich Gottes. Und dann sagt Petrus, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und da bei euch vorhanden in Wahrheit gestärkt seid. Das ist irgendwie, trifft es exakt auf uns zu. Wir wollen hier Sorge tragen und uns immer wieder daran erinnern, obwohl wir das alles wissen. Und dann sagt er, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin. Also er meint damit, solange er noch als Mensch auf der Erde rumläuft, er meint sein Körper, ne, das irdische Zelt, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Erinnerungen an diese Dinge lassen uns aufwecken. Das ist heute mein Ziel. Wenn ich dich heute zum Aufwachen, zum Aufwecken gebracht habe, bin ich froh. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, gut, das sagt der Petrus jetzt, ich weiß nicht, wann ich mein Zelt bald ablege. Es gibt Momente, da würde ich das wirklich sehr gerne tun. Das könnt ihr mir glauben. Es gibt so Momente, wo ich sage, Herr, nimm mich weg. Ich würde jetzt gerne mein Zelt ablegen. Also das beschreibt wirklich ganz konkret uns. Wir wissen, all diese Dinge müssen trotzdem erinnert werden. Müssen trotzdem wieder aufwachen. Weil nur um die Dinge wissen nicht reicht. Wo wir träge sind, wissen wir jetzt, was ist die Medizin gegen Trägheit. Wir lesen uns diese Reihenfolge durch. Wir sehen, wo bei uns da die Lücken sind. Wir beten, wir begeben uns in Dinge hinein. Wir werden da aktiv. Wir haben ja zweimal in dieser Passage Fleiß und sich befleißigen stehen. Wir haben diese herrliche Verheißung, dass wir dann nicht fruchtleer sind, dass wir dann nicht umsonst leben, dass wir Lohn haben werden, dass wir auch hier schon unsere Frucht sehen. Wir haben die Verheißung, dass der Eingang in das Reich uns reichlich gewährt wird, in das herrliche, ewige Reich unseres Heilandes, Jesus Christus. Jesaja 33,6. Sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, sie wird sein Schatz sein. Also das ist etwas, was ich mir wünsche für mein Leben. Ich will das wahrnehmen können. Ich will das erfahren, dass die Furcht des Herrn ein Schatz ist. Dass es etwas ist, was mich reich macht. Fülle von Heil und von Weisheit und von Erkenntnis. Geht es ja um Jerusalem. Die Furcht des Herrn. Wie sagst du, 1. Timotheus 6? Ab 3. 1. Timotheus 6, 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit oder Gottesfurcht ist, das ist ähnlich die Passage aus dem 1. Korinther, die Paulus da geschrieben hat. So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit oder Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Also zum Ersten spricht es davon, die gesunde Lehre unseres Herrn Jesus, das wahre, das echte Evangelium. Und wenn jemand anders lehrt, oder sich von dem wahren, echten Evangelium abwendet. Oder wenn wir uns dem gesunden und echten Evangelium nicht zuwenden, dann sind wir aufgeblasen und wissen nichts und sind krank. Und das Ergebnis sind Streit, Neid, Lästerung, böse Verdächtigungen. Das sind diese Schäden, die ich meine, die im Reich Gottes damit angerichtet werden. Apostelgeschichte 9, 31. Die Schriftstelle habe ich oft in Russland gelehrt. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist die umfassende Beschreibung einer Gott wohlgefälligen Gemeinde, der es gut geht. Danach sehne ich mich sehr. Wisst ihr, das Interessante ist, in dieser Schriftstelle geht voraus, dass Saulus als Pharisäer und Schriftgelehrter die Gemeinde verfolgte und im großen Eifer versuchte, die Christen hinter Gitter zu bringen und ließ sich da sogar Vollmachten ausstellen, um auch in anderen Städten Menschen ins Gefängnis bringen zu können, die Jesus nachfolgen. Und dann hat er diese Begegnung mit dem Herrn, fällt vom Pferd, ist blind, kennt die ganze Geschichte, wie Gott Saulus gerufen hat. Es ist hochinteressant, müsst ihr studieren. Da ist diese ultimative Begegnung, die Saulus direkt mit Jesus hat, weil ihm nichts anderes, denke ich, hätte überzeugen können. Und auch die Not, dass er dann nichts sieht. Und er wusste auch nicht, wie lange er blind sein wird. Und dann hat der Heilige Geist diese ganzen starken Sachen, dass dann dieser andere Mann da in sein Leben tritt und so weiter. Aber interessant ist, also dieser Hananias, ein anderer Hananias, der hat ihm ja dann die Hand aufgelegt und er konnte wieder sehen. Ich möchte mal hier noch hinweisen, ich muss bloß diese Stelle finden, über die prophetische Präzision in diesem Abschnitt, die Hananias hier hat. Der Herr, das ist Vers 11, der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Das ist prophetische Präzision. Dieser Hananias bekommt Straße und Hausnummer. Das war das Niveau der ersten Gemeinde. So haben sie agiert im Geist. Das ist ultimativ. Wir haben mal einen prophetischen Eindruck, das ist irgendwie so eine Art Dämmerung. Hier kommt ganz klar Straße und Hausnummer. Ganz stark. Wir haben noch viel zu lernen. Und er erfährt noch, und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen heiligen Jerusalem getan hat. Und er hat, hier hat er in Vollmacht von hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor den Nationen als Königen und Söhne Israels. Das ist auch ein ganz starker Trost. Ich meine, dieser Saulus war wirklich total im Irrtum, total verwirrt und mit den besten Absichten. Er wollte dem Gott dienen, er war ausgebildet, er hat eine Karriere gemacht von der Ausbildung her im jüdischen Glauben wie kaum ein anderer. Und war so verkehrt, hat die Kinder Gottes ins Gefängnis gebracht, Familien auseinandergerissen, Elend über Menschen gebracht. Und Gott sagt, diesen Mann will ich als Werkzeug. Das ist ein Trost für uns, wenn du denkst, ich habe ja total versorgt, ich habe ja so viel Mist gebaut. Kein Problem. Gott sagt, genau diesen will ich verwenden. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Und dann geht es weiter, dass der Saulus auch getauft wird. Also Hananias betet mit ihm. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Also das ist ein weiterer Beweis für die Echtheit der Überführung des Herrn, weil als Gelehrter, Schriftgelehrter und Pharisäer sich auf den Namen Jesus taufen lassen, wenn du nicht überführt bist, ausgeschlossen. Na? Ganz klar, total echt, der Herr ist ihm begegnet. Ganz klar war dem Saulus, Jesus ist der Sohn Gottes. Und zugleich predigt er an den Synagogen. Das ist erstmal so weit, klingt das noch ganz gut. Und Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also er ist total überführt, er hat den Herrn kennengelernt, er empfängt den Heiligen Geist, lässt sich taufen. Alles richtig. Sogleich geht er in den Dienst. Und das Ergebnis ist, obwohl er beweisen kann, dass Jesus der Christus ist, das Ergebnis ist Verwirrung. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus der Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore bei Tag und Nacht. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Und dann, Vers 29 oder 28, er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Herrn, im Namen des Herrn, und er redete und stritt mit den Hellenisten. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Jetzt kommt der Vers, mit dem wir begonnen haben. Nachdem sie diesen überführten, im Heiligen Geist getauften, im Wasser getauften Saulus, der beweisen konnte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weggebracht hatten, hatte die Gemeinde Frieden und hatte den Trost des Heiligen Geistes und die Furcht des Herrn. Warum? Weil der Saulus ohne Formung seines Charakters in den Dienst ging. Das Ergebnis seines Dienstes bis hierher war nur Verwirrung und Spaltung und Streit. Und reife Brüder waren klar und wussten, wir bringen jetzt mal den Saulus nach Tarsus. Und das Ergebnis war sehr erstaunlich. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut. Später können wir sehen, dass Barnabas da eine sehr wichtige Rolle spielt und den Saulus zurückbringt in den Dienst. Aber da war in der Zeit mit ihm etwas geschehen. Dreieinhalb Jahre, denke ich, war die Zeit, wo der erstmal weg war vom Fenster. Deshalb haben wir diese Auflistung im 1. Petrus. Glauben, Erkenntnis, Charakterformung, Gottesfurcht, all diese Bestandteile. Und das musste auch bei Paulus wachsen. Deshalb waren seine ersten Ergebnisse, obwohl er stark war im Wort, obwohl er argumentieren konnte, obwohl er an der Schrift zu Hause war, brachten nichts Sinnvolles. Und dieser Gemeindezustand ist einfach herrlich. Frieden in der Gemeinde und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Und aus diesem guten, herrlichen Zustand der Gemeinde heraus kommt dieser massive und gewaltige Dienst von Petrus, dass dann überall, wo er hinkam, die Kranken geheilt wurden. Und Tote auferweckt wurden durch Petrus. Und dann dieses großartige, geschichtlich-historisch wichtige Ereignis, dass durch Petrus das Wort, die gute Botschaft an die Nationen geht, im Haus des Cornelius. Das ist ein ultimativer Moment in der Geschichte der Menschheit. Also selbst unser gewaltiges Vorbild Paulus, durch dessen massive Offenbarung gekommen ist, dass weite Teile des Neuen Testamentes von ihm und durch ihn kamen, brauchte die Zeit von Formung, von Veränderung, von Reinigung, von Runterkommen innerlich, Absteigen von seinem Pferd, bevor sein Dienst was Gutes hervorbrachte. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist ganz stark. Ja, die Gemeinde mehrte sich und wandelte in der Furcht des Herrn. Ich denke, wir lassen es hier bewenden. Wir hätten noch eine Menge Schriftstellen über die Furcht Gottes. Wir haben einen winzig kleinen Teil berührt. Ich hoffe einfach, dass uns das heute voranbringt, dass diese Wahrheit neu in uns gekommen ist, uns neu beeinflusst. Ich bitte uns alle, kehren wir um, wenn wir merken, wir unterstellen ihm komische Sachen. Wir sind misstrauisch gegen ihn. Wir erwarten von ihm irgendwas, was nicht rein, was nicht gerecht, was nicht fair wäre. Kehren wir davon um. Das ist eine Beleidigung für seinen reinen und guten Charakter. Das Wesen Jesu ist absolut rein und gut. Und immer wenn wir das, was er uns gebietet, nicht verstehen, dann weist das einfach darauf hin, dass unser Herz massiv Hilfe braucht. Kehren wir um von dem Gedanken, dass seine Ordnungen lieblos sind uns im Regen stehen lassen, uns Nachteile bedeuten. Kehren wir davon um, dass er es an irgendeiner Stelle nicht gut mit uns meint. Die Furcht des Herrn, eine unserer zentralen Aufgaben, ihr nachzujagen. Ziehen wir das in Betracht bei unseren Entscheidungen. Denken wir darüber nach, wie wirkt das auf ihn? Wenn ich jetzt das Gespräch so und so führe, wird ihm das gefallen? Auch wenn ich meine eigene Haut dabei rette, auch wenn ich mich selber dabei schone, wie wird er darüber denken? Was macht das mit ihm? Haben wir diesen tiefen Wunsch in unserem Herzen, wir wollen Jesus nicht enttäuschen, auch wenn es passiert, aber wir wollen es nicht. Wir wollen nicht mutwillig sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es hat alles etwas mit der Furcht des Herrn zu tun. Kultivieren wir in uns den Gedanke, der Herr wird Unrecht bestrafen. Der Herr spielt bei bestimmten Dingen einfach nicht mehr mit. Es zieht einen Fluch nach sich, wenn wir nicht in dem leben, wie es der Herr geboten hat. Ganz, ganz alte und eine Lehre, die uns über die Jahre begleitet hat, Segen oder Fluch, das Buch von Derek Prinz, 5. Mose 28, wenn du das und das tust, wird das geschehen. Tust du das und das, geschieht das. Gott sagt es ganz klar, was welche Konsequenzen hat. Und Gott fleht uns an, nachdem diese Auflistung von Segen kommt und eine noch viel, viel längere Auflistung von Flüchen, wähle das Leben. Schaffen wir die Lügen raus. Schauen wir im Lichte Gottes auf Entscheidungen, auf Vorgehensweisen, auf Überzeugungen in uns. Und wenn wir feststellen, irgendwie passt das nicht, irgendwas haut hier nicht hin, kehren wir davon um und bitten ihn um Vergebung, dass er uns reinmachen kann, dass er uns frei machen kann. Und dann geht es wieder weiter. Ich hatte das im E-Kurs erwähnt, damit will ich auch beenden. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. Hebräerbrief spricht von diesem ewigen Priesterdienst, den Jesus für uns tut. Das ist ein mächtiges Privileg für uns, dass er unser hoher Priester ist. Er vertritt uns beim Vater, setzt sich für uns ein. Und er braucht dazu unser Bekenntnis. Er braucht unsere Worte. Es ist also ein Unterschied, ob ich über mich selber bekenne, ich will dir folgen, Jesus. An vielen Stellen fällt mir das schwer oder es gelingt nicht, aber ich will dich lieben. Ich will dir nachjagen. Ich will ein Leben führen, was dich ehrt. Diese Worte braucht er, um für uns Priesterdienst tun zu können. Wenn er unser Bekenntnis nicht bekommt, hat er keine Grundlage, auf der er vor dem Vater für uns eintritt. Das ist sehr wichtig. Genauso ist es natürlich verwerflich und hat auch Konsequenzen, wenn wir über uns selbst Lügen bekennen. Zum Beispiel, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich werde nie was, niemand liebt mich, ich zieh immer den Kürzeren, ich bin dumm, ich bin nicht schön, ich bin zu dick, ich versorge immer, es hat keinen Zweck. Das sind auch Bekenntnisse, die haben Folgen. Jesus braucht unser Bekenntnis. Lasst uns diese ganze Bereich von Proklamation und Wahrheit aussprechen, neu im Blick haben. Wir reden und beten über unser Leben die Wahrheit. Und damit kann er vor dem Vater auftreten und sagen, guck mal, Vater, der bekennt sich zu mir. Unsere Gebete müssen an sich immer damit anfangen, danke Jesus, dass du mein Herr bist, dass du mein König bist, dass du mich erlöst hast. Du Chef, du Haupt, du wunderbar, du herrlich, so muss es immer starten. Das ist das, was der Herr braucht, um damit Priesterdienst für uns tun zu können. Er braucht unser Bekenntnis. Wenn dich das betrifft, hör auf, Lügen über dich zu proklamieren. Weil diese Worte wird die Finsternis verwenden und wird genau mit diesen Bekenntnissen anfangen, in deinem Leben Macht auszuüben. Lass uns doch heute eine Hinwendung machen und neu entscheiden, wir wollen Furcht des Herrn haben. Ich will, dass das in meinem Leben ein Bestandteil ist. Ich will, dass es in meinem Herzen ist. Ich möchte jemand sein, den der Herr ins Vertrauen zieht. Das kannst du heute entscheiden, wieder neu oder zum ersten Mal. Lass uns das tun. Wenn du das möchtest, bitte ich dich aufzustehen. Wenn du nicht möchtest, kannst du gerne sitzen bleiben. Das ist deine Entscheidung. dann möchte ich beten mit uns, die wir stehen. Herr Jesus, wir wollen dir unser Herz geben jetzt und das tut uns leid, wo wir das nicht im Blick hatten, wo uns das irgendwie verloren ging, wo uns das nicht wichtig war, wo wir einfach merken, das ist sehr, sehr matt. Diese Gedankengänge, was denkst du darüber? Würde ich das freuen? Würde ich das ärgern? Würde ich das traurig machen? Kränkt das deine Majestät? Beleidigt das deinen Geist? Vergib uns, Herr, wenn uns das nicht wichtig war, wenn solche Fragen keine Rolle gespielt haben in unserem Leben. Und Herr, wir haben gesehen, in so einem ganz kleinen Ausschnitt, was du an herrlichen Dingen verheißt und versprichst. Wir wollen uns heute dafür entscheiden vor dir, Herr. Wir wollen die Furcht des Herrn haben. Dein Wort sagt es, dass dein Geist ein Geist der Furcht des Herrn ist. Wir laden dich ganz neu ein, Heiliger Geist, dass du als der Geist der Furcht des Herrn in unserem Leben wirkst. Wir begehren das, wir wollen das haben. Wir möchten Leute sein, die du ins Vertrauen ziehst. Herr, wir möchten all die Segnungen erreichen, die du versprochen hast. Leben, Reichtum, Ehre, all das hast du verheißen. Heiliger Geist, bitte bring das in unser Herz ganz neu. Wir entscheiden uns dafür, dich zu fürchten. Wir wollen ein Leben führen, was dich ehrt. Wir wollen leben im Licht, in Geradheit, in Aufrichtigkeit. Wir wollen dir hingegeben sein, Herr. Wir wollen damit aufhören, uns selber zu schonen. Wir wollen damit aufhören, andere Wege zu begehen und irgendwie dein Wort krumm zu machen oder auszublenden. Wir wollen damit aufhören, uns selber zu verteidigen oder uns auch selber irgendwie was in die Tasche zu lügen. Herr, vielleicht wirken diese Sätze auf uns noch krass oder bedrängend, dass deine Ordnungen gut sind, dass deine Gebote gerecht sind, dass deine Rechtsbestimmungen für uns Heil bedeuten und Schutz und Wohlergehen. Aber Herr, wir erkennen an, das sagt dein Wort und dein Wort ist wahr. Und wenn wir gar nichts von diesen Realitäten spüren, Herr, wir stehen heute vor dir und sagen, wir wollen es. Wir wollen, dass diese Überzeugung in uns hineinkommt, dass deine Rechtsbestimmungen gut sind, dass du sie gegeben hast aus einem reinen und guten Herzen. Auch wenn meine ganze Überzeugung entgegengesetzt ist, heute entscheiden das vor dir. Wir wollen diese Überzeugung haben. Wir stimmen überein mit dem, was David sagte. Dass deine Gesetze, deine Gebote köstlich sind. Dass sie uns leiten, dass sie uns vor Schaden bewahren, dass sie uns vor der Falle bewahren, dass sie uns vor Lügen bewahren. Du hast es gegeben, um uns zu schützen vor Zerstörung. Du hast uns das gegeben, um sicherzustellen, dass wir bei dir ankommen, dass der Eingang in dein Reich uns reichlich gewährt wird. Das wollen wir, Herr. Wir wollen die Furcht des Herrn haben, Jesus. Entscheiden uns dafür. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns hilfst im Alltäglichen, dass wir das bedenken, dass das nicht uns wieder wegrutscht oder überlagert wird. Gib uns Mut, Entscheidungen zu treffen, Schritte zu gehen, Dinge in Ordnung zu bringen. Oh, komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Hol uns raus aus Trägheit. Hol uns raus, wo wir blind sind, wie es diese eine Schriftstelle sagte. Wo wir abgewichen sind von der echten und guten Lehre und dadurch erblindet sind, wo wir uns in massiven Irrtümern bewegen. Erbarm du dich bitte und hol uns da raus, Herr. Erleuchte uns. Mach die Lampe an, wenn wir da in einem dunklen Keller stehen. Danke für dein Werk, Herr. Du bist unser Haupt, Jesus. Wir verehren dich und dein kostbares Wort. Wir wollen damit übereinstimmen. Wir entscheiden uns dazu. Deine Rechtsbestimmungen sind allesamt gerecht. Du bist wirklich gut, Herr. Nichts Verkehrtes, nichts Böses, nichts Falsches ist in dir. Ehre sei dir dafür. Danke, lieber Vater, für dein reines Wesen, für deinen guten und herrlichen Charakter. Amen. Ich möchte dazu noch eine Buchempfehlung geben. Das Buch ist auch da. Die Furcht des Herrn von John Bevere. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn du da mehr eintauchen willst, mehr lesen und studieren willst. Und ein anderes Buch von John Bevere zu diesem Thema, Die Ewigkeit im Herzen. Das sind zwei Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Das Buch Die Ewigkeit im Herzen wird uns helfen, diese Gedankengänge zu trainieren. Was hat das jetzt für Folgen für die Ewigkeit? Wie denkt Gott über diese Dinge? Kann ich euch sehr, sehr empfehlen, das zu lesen.